Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. In diesen Minuten treffen sich die Schulministerinnen und Minister der Länder, um zu beraten, wie soll es weitergehen mit den Schulen nach den Sommerferien. Denn dass es weitergehen soll, das ist allen Beteiligten klar. Gestern haben sich dieser Klarheit dann auch noch die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder angeschlossen, auch Bundeskanzlerin Merkel. Eine Menge Klarheit und doch ziemlich viele offene Fragen, und über die reden wir gleich. Und wir schauen auf die Schuleingangsuntersuchungen, denn von denen fallen in diesem Jahr viele aus. Die Gesundheitsämter sind überlastet. Was das für Folgen hat, auch darüber mehr in Campus und Karriere. Seit 14 Uhr also sitzen die Kultus- bzw. Schulministerinnen und Minister zusammen, natürlich per Videoschalte. Die Rückkehr in den Regelbetrieb, und zwar vollständig in allen Schulstufen, ist und bleibt das erklärte Ziel nach den Sommerferien. Aber ob und wie das klappen soll, da gibt es noch einige Fragen. Christiane Habermals, Bildungskorrespondentin bei uns im Hauptstadtstudio. Was sind denn die offenen Fragen? Wo hakt es?
Naja, es gibt jetzt ja zwar den Beschluss der Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass die Schulen zum Regelbetrieb zurückkehren sollen nach den Sommerferien. Aber was heißt das konkret? Also die wichtigste Frage natürlich, kippen damit de facto auch die Abstandsregelungen in den Schulen. Das hatten die Ministerpräsidenten offen gelassen und vielleicht bewusst offen gelassen. Darüber werden die Kultusminister also sprechen müssen. Was heißt das konkret? Wie können die wichtigsten Hygieneregeln dennoch eingehalten werden? Es gibt jetzt schon Kritik, massive Kritik von den Lehrergewerkschaften, die sagen, es kann ja wohl nicht angehen, dass jeder Kassierer im Supermarkt hinter einem Spuckschutz steht, aber die Lehrer nicht geschützt werden sollen, wenn jetzt auch noch die Abstandsregelungen fallen. Da wird massiv gewarnt, das voreilig zu tun. Dann natürlich die Frage, werden regelmäßige Tests für die Lehrerschaft ermöglicht oder gar vorgeschrieben? Wie sehen Notfallpläne aus für den Fall, dass es wieder zu Infektionen kommt? Ist dafür die einzelne Schule verantwortlich oder der Träger oder das Land? Wie kann, ganz wichtig, der Stoff nachgeholt werden, der jetzt verpasst wurde? Ich war gerade in einer Schule in Berlin, in einer Sekundarschule, die gesagt haben, sie schätzen, dass sie maximal ein Drittel ihres Stoffes haben vermitteln können jetzt in der Zeit des Homeschoolings. Stichwort Sommerferien, Schule. Gibt es da Angebote in den einzelnen Bundesländern? Und dann natürlich die große Frage, wie viel Fernunterricht wird nach den Sommerferien parallel zum Präsenzunterricht noch stattfinden müssen? Denn bis jetzt bleiben noch viele Schülerinnen und Schüler zu Hause, weil in ihren Familien Risikopatienten leben. Die große Frage ist, wird das im kommenden Schuljahr auch noch möglich sein? Und dasselbe gilt natürlich auch für die Lehrer.
Genau, die Lehrer. Das ist ein weiteres großes Problem, denn auch von denen müssen ja welche zu Hause bleiben. Diese Personallücke, Lehrkräftemangel, das gab es schon vor Corona. Wenn jetzt Teile der Lehrerschaft Risikogruppe sind, ist da ein Regelbetrieb überhaupt denkbar praktisch?
Ja, das wird eine der wichtigsten Fragen sein. Also die Lehrerverbände gehen von bis zu 20%, also variiert zwischen 10% und 20% Ausfall im nächsten Schuljahr aus. Das kommt zu der ohnehin schon angespannten Personalsituation ja noch dazu. Da wird sich die Frage stellen für die Kultusminister, wie definiert man künftig Risikogruppen? Das Alter allein wird wohl nicht mehr ausreichen, also 60 plus, um sich freistellen zu lassen. Es wird ein ärztliches Attest notwendig sein. Welche Kriterien werden dafür gelten? Oder es gibt einzelne Überlegungen, etwa in Sachsen-Anhalt, dass man, wenn man sagt, man kehrt zum Regelbetrieb zurück, dass dann das Thema Risikogruppen möglicherweise auch ganz vom Tisch sein müsste. Wird also ein sehr heikles Thema sein, um das da gerungen werden wird. In jedem Fall Personalmangel, das wird eine der größten Herausforderungen sein im neuen Schuljahr, um den Regelbetrieb zu stemmen.
Genau, da kann aber auch schon wieder ganz schnell Schluss sein. Es ist ja jetzt schon zu vereinzelten Schulschließungen gekommen, bevor es den Regelbetrieb überhaupt gibt. In Wuppertal zum Beispiel, in Magdeburg, seit gestern im Kreis Gütersloh, geht es heute auch darum, dass Schulen auf neue Schließungen vorbereitet werden, damit es eben nicht so holprig ist wie jetzt im vergangenen März?
Ja, da wird zum Beispiel eine der Fragen sein, inwieweit zum Beispiel feste Klassenverbände eingerichtet werden, feste Lehrer als Bezugslehrer, nur einzelne Lehrer, die den Unterricht geben, damit eben im Falle eines Infektionsfalls dann eben nicht die ganze Schule in Quarantäne muss, sondern nur einzelne Gruppen. Regelmäßige Tests bei den Lehrern wird da eine ganz große Rolle spielen. Und natürlich, weil man muss darauf vorbereitet sein, dass es auch wieder zu Phasen des Fernunterrichts kommt, dass man eben die Digitalisierung weiter vorantreibt. Denn da ist noch viel zu tun. Das Geld aus dem Digitalpakt, haben wir jetzt gerade erfahren, ist erst zu einem Bruchteil abgeflossen. Also da wird die Zeit genutzt werden müssen.
Das sagt Christiane Habermals, unsere Bildungskorrespondentin im Hauptstadtstudio. Danke sehr.
Gerne. Ja.
Bevor ein Kind eingeschult wird, wird es genau untersucht, ob es bereits geeignet ist, um eingeschult zu werden oder ob man damit noch warten sollte. Denn Kinder entwickeln sich ja unterschiedlich schnell oder anders gesagt, Kinder sind ja auch nur Menschen. Wichtig ist das deshalb, weil eine zu frühe Einschulung kann langfristig negative Folgen haben, weil der Start in die schulische Bildungsbiografie mit schulischem Bildungsfrust prägend sein kann. Durchgeführt werden diese sogenannten Schuleingangsuntersuchungen von Kinderärztinnen und Ärzten in den Gesundheitsämtern. Und die haben bekanntlich ja gerade eine ziemlich große Baustelle, nämlich Corona. Und das hat Auswirkungen in Berlin. Das ist seit dieser Woche klar, fallen für tausende Kinder die Eingangsuntersuchungen jetzt für das kommende Schuljahr einfach aus. Also die Kinder werden sozusagen auf Verdacht eingeschult, beziehungsweise ob es für die Kinder zu früh ist, das sollen die Eltern selbst einschätzen. Berlin ist jetzt nur ein Fall, aber überlastete Gesundheitsämter, die gibt es ja gerade überall. Welche Folgen haben fehlende Schuleingangsuntersuchungen? Darüber spreche ich jetzt mit Gabriele Trost-Brinkus. Sie ist Kinder- und Jugendärztin und sie ist Sprecherin im Fachausschuss Kinder- und Jugendgesundheitsdienst beim Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Ich grüße Sie. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Fangen wir jetzt mal grundsätzlich an. Warum ist es problematisch, wenn diese in normalen Zeiten ja obligatorischen Untersuchungen ausfallen?
Also erstmal muss man ja sagen, dass keiner sich diese Pandemie gewünscht hat und dass es natürlich selbstverständlich ist, dass sich innerhalb des öffentlichen Gesundheitsdienstes dann auch die Kinder- und Jugendärzte an den Aufgaben des gesamten öffentlichen Gesundheitsdienstes beteiligen. Die Schuleingangsuntersuchung ist ein wichtiger Baustein in der gesundheitlichen Versorgung von Kindern, weil es geht vor allen Dingen um den Blick auf Schule, auf schulische Vorläuferfähigkeiten, auf Wahrnehmung, auf Konzentration, ob ein Kind ausreichend gesundheitlich versorgt ist, ob es chronisch krank ist, ob es vielleicht eine Einschränkung in der Teilhabe hat. Ja, und ob Kinder besondere Unterstützung brauchen. Das ist ja das Entscheidende. Wir haben natürlich auch Kinder aus Sozialräumen, wo eine besondere Belastung mit Benachteiligung von Bildungsferne und auch psychosozialen Belastungen bekannt sind. Und wir haben uns insgesamt bemüht oder bemühen uns jedes Jahr, dass wir auf alle Fälle diese Kinder anschauen. Nun ist das in allen Bundesländern ein kleines bisschen anders geregelt. Ein Teil der Kinder ist schon untersucht, auch in Berlin. Aber es sind natürlich nach dem Lockdown etliche Kinder noch nicht versorgt gewesen. Und es wird nicht gelingen, in allen Bereichen diese Kinder nachzuuntersuchen. Mhm. Entscheidend ist eigentlich, dass wir gemeinsam kooperieren. Also es gibt immer noch Kinder, die nicht versorgt sind, die keine vollständigen Vorsorgen haben, die vielleicht sogar gar nicht im Kindergarten waren, die besonders belastet waren jetzt in dieser Zeit, denen auch Impfungen fehlen. Und da müssen wir alle zusammenarbeiten. Also einmal die Eltern, ganz verantwortungsvoll, die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte und auch die aufnehmende Schule. Also es kann tatsächlich sein, dass Kinder überfordert sind. Und dann muss man vielleicht nochmal nachträglich schauen, was kann da die Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendärztlichen Dienst leisten. Und da geht es natürlich darum, dass wir dann auch die Rückmeldung bekommen und dass wir uns dann gemeinsam bemühen, die Kinder, die nicht zurechtkommen, möglichst doch noch anzuschauen oder auch verspätet anzuschauen, um einfach einen möglichst guten Start zu haben.
Genau, Sie haben
es
ja schon.
Ist schwierig.
Sie haben ja schon zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen vor etwa 2 Monaten gefordert, also als schon absehbar war, dass das Problem existiert. Die Untersuchungen sollen priorisiert werden. Also die Kinder aus einem Umfeld, in dem eben der verstärkte Förderbedarf eher zu erwarten ist, sollten vorrangig untersucht werden. Jetzt, soweit Sie das sagen können, ist das denn schon passiert oder ist das passiert in den Kommunen?
Ja, das ist überwiegend so passiert. Also wir haben natürlich intern uns abgestimmt, als wir absehen konnten, dass das Ganze schwierig wird. Welche Kinder sollten denn angeschaut werden? Nun muss man sagen, bei der Anmeldung, und die ist ja immer im Herbst in der Schule, das ist in jedem Bundesland auch ein klein bisschen unterschiedlich, sind die Schulen ja auch gehalten zu schauen, ist das vielleicht ein Kind mit Förderbedarf? Muss das zurückgestellt werden? Ja, oder geht das auf Antrag in die Schule? Und diese Kinder werden uns ja alle nochmal gesondert auch gemeldet. Und da bemühen wir uns alle, das entsprechend auch frühzeitig zu machen. Mehr als die Hälfte der Kinder waren überall untersucht.
Jetzt haben Sie gerade den Herbst bzw. Winter angesprochen. Und das lässt ja manches befürchten für den jetzt kommenden Herbst bzw. Winter. Es gibt ja Befürchtungen, dass es eine zweite Welle geben wird. Das heißt, das Problem könnte sogar etwas größer noch ausfallen für das darauffolgende Schuljahr. Richtig?
Ja, das ist völlig richtig. Die Schuleingangsuntersuchungen für das kommende Jahr sind natürlich auch in gewissem Maße bedroht, wenn wir wirklich eine zweite Welle bekommen. Und da sollte man schon überlegen, ob es nicht klug ist, die Kinder- und Jugendärzte dann tatsächlich ihre Aufgabe machen zu lassen und die Nachverfolgung von Infektionswegen eben durch andere Kräfte, die geschult werden können und die nicht das sozialpädiatrische Spezialwissen haben müssen, was man bei der Einschulung braucht. Ja, also das ist einfach ganz wichtig, dass wir jetzt auch in der Planung für den Herbst und Winter zumindest das in der Berücksichtigung haben.
Wo können denn Eltern, bei denen die Untersuchung, also bei deren Kindern die Untersuchung ausgefallen ist, wo können die denn trotzdem Informationen und Beratung bekommen, wenn sie eben trotz alledem selbst einschätzen können sollen, ob das Kind bereit ist?
Also wenn Eltern selber das Gefühl haben, mein Kind ist noch nicht so weit, dann sollte man auf alle Fälle Kontakt mit dem Kinder- und Jugendärztlichen Dienst aufnehmen, weil solche Untersuchungen sind immer möglich. Mhm. Also die sind auch in den Ferien möglich. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir gemeinsam eine Verantwortung übernehmen. Ja, wie funktioniert das? Wie kriegen wir das hin, dass wir möglichst wenig Kinder verlieren? Es gibt eben leider eine große Schere zwischen den gut versorgten Kindern und denen, wo den Eltern gar nicht klar ist, dass ihr Kind vielleicht Probleme hat. Und da müssen wir uns gemeinsam bemühen, dass diese Untersuchung nicht auch im nächsten Jahr natürlich auf gar keinen Fall ausfallen.
Das sagt Gabriele Trost-Brinkus, Kinder- und Jugendärztin aus Aachen und Sprecherin im Fachausschuss Kinder- und Jugendgesundheitsdienst beim Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Ich danke Ihnen. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Lehrkräftemangel ist ein Problem in Deutschland. Haben wir gerade schon mal drüber gesprochen in dieser Sendung. Und das gilt auch für die Berufsschulen. Und daran hängt dann ja dieser ständig beschworene Fachkräftemangel. Ohne Berufsschullehrerinnen und Lehrer keine Berufsschulen. Und dann gibt es eben Probleme mit der beruflichen Bildung. In Brandenburg ist das Problem besonders kritisch. Der Grund dafür, der ist denkbar banal. Es gibt einfach keinen Studiengang, um Berufsschullehrer oder Lehrerin zu werden. Das soll sich ändern. Gestern hat der Landtag in Potsdam drüber gestritten, wie. Und Christoph Richter hat nicht nur dort zugehört.
Dringend gesucht Berufsschullehrkräfte, denn etwa 70% aller Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer in Brandenburg sind älter als 50. In den nächsten Jahren würden daher hunderte Lehrkräfte aus dem Dienst entlassen.
Also überschlagen gehen so 100 Lehrkräfte pro Jahr. Wir haben aber eine ganz große Welle, die dann so in 3 bis 5 Jahren ansetzt. Da reden wir von Größenordnungen von bis zu 300 Lehrkräften, die ersetzt werden müssen.
Gemeint ist der jährliche Bedarf und das sei ein riesiges Problem, warnt Michael Seifert, den wir aus Corona-Gründen nur am Telefon sprechen. Er ist der Schulleiter des Oberstufenzentrums in Cottbus und zugleich der stellvertretende Vorsitzende des Brandenburgischen Lehrerverbands Berufliche Schulen und kritisiert, dass es das Land bis jetzt verschlafen habe, für eine universitäre Ausbildung von Berufsschullehrkräften zu sorgen.
Wir reden ja immer auch von der Aufrechterhaltung der Qualität und da haben wir einen hohen Anspruch, auch unsere Partner, das Handwerk, die Wirtschaft. Und das ist aus meiner Sicht nur machbar mit grundständig ausgebildeten Berufsschullehrern.
Seiteneinsteiger können bei der Ausbildung von Azubis keine Dauerlösung sein, so Seifert weiter. Bis heute ist Brandenburg das einzige Bundesland, in dem es keinen Studiengang für angehende Berufsschullehrkräfte gibt. Das sei nicht nachvollziehbar. Mehr noch, es könne nicht sein, sagt Berufsschullehrer Michael Seifert, dass die Berufsschulen quer durchs Land tingeln müssten, nur um Lehrkräfte zu finden.
Genau. Wir sind angewiesen auf die anderen Bundesländer bisher, dass sie ausbilden. Die meisten unserer Lehrer kommen aus Jena, also Thüringen, die kommen aus Dresden, das wäre dann Sachsen. Wir haben Berliner Berufsschullehrer bei uns, wir haben auch Hamburger bei uns.
Viele würden aber auf lange Frist nicht bleiben, sondern wieder in ihre Heimat zurückgehen. Der berühmte Klebeeffekt, er sei nicht gegeben. Wenn Landeskinder allerdings in Brandenburg, also an heimischen akademischen Institutionen, zu Berufsschullehrern ausgebildet werden könnten, wäre die Situation sicher anders, glaubt Seifert und appelliert an ein Umdenken, Ansonsten gäbe es irgendwann keine Berufsschullehrerinnen und Lehrer und damit auch keine Berufsschulen mehr im Land. Ein Alarmsignal, das nun anscheinend auch in der Politik angekommen ist. In der gestrigen Landtagssitzung im Potsdamer Landtag wurde die Landesregierung aufgefordert, bis Ende 2021 ein Konzept für einen Studiengang auf die Beine zu stellen. Doch genau diese Zeitspanne sorgt bei der Opposition für massive Kritik. Schon seit 10 Jahren werde über die Notwendigkeit einer universitären Berufsschullehrerausbildung diskutiert, ohne dass etwas passiert sei. Dass man jetzt wiederum 12 Monate brauche, um ein Konzept zu erstellen, nennt Fraktionschefin Kerstin Dannenberg von der oppositionellen Linken.
Unglaublich, das ist Augenwischerei und Verzögerung in Reinkultur. Sie wissen ganz genau, wie lange es dauert, bis ein grundständig ausgebildeter Mensch in die Schule kommt. Das dauert im Schnitt 10 Jahre. Fakt ist, Sie wollen sich nicht zu einem grundständigen Studiengang mit einem Master of Education bekennen. Sie warten ab, bis es knapp vor 12 ist.
Vorwürfe, die für Kopfschütteln sorgen, denn die Linken haben von 2009 bis 2019, also 10 Jahre lang, zusammen mit der SPD die Landesregierung in Potsdam gestellt. Doch passiert sei da nichts, heißt es hinter vorgehaltener Hand, weshalb es Wohlfall sei, der Landesregierung jetzt Versagen vorzuwerfen. Einen Studiengang, ergänzt noch Brandenburgs SPD-Hochschulministerin Manja Schüle, könne man nicht mal schnell ebenso und nebenbei zertifizieren.
Bedarfsprognosen, Kostenprognosen, Standortprüfungen, ob zentral oder dezentral. Und ja, dafür braucht es Zeit, denn Lehrerbildung ist keine triviale Angelegenheit.
Im Gespräch ist jetzt ein Studiengang, der angelehnt ist an den Master berufliche Bildung, wie er beispielsweise an der TU München, der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg oder der Europa-Universität Flensburg angeboten wird. Wie schnell so ein Studiengang in Brandenburg auf die Beine gestellt werden kann? Michael Seifert vom Berufsschullehrerverband ist desillusioniert und rechnet damit, dass sich so etwas frühestens in 5 Jahren umsetzen lasse. Damit könne man mit den ersten in Brandenburg universitär ausgebildeten Berufsschullehrkräften frühestens 2030 rechnen, so Seifert weiter, also in 10 Jahren.
Studiengang Berufsschullehrkraft gibt's in Brandenburg bislang nicht, soll sich aber bald ändern. Christoph Richter hat uns das berichtet. Und jetzt wechseln wir mal fix die Hemisphäre.
Campus und Karriere. International.
Und zwar nach Australien. Zum Studieren ins Ausland, das ist ja gerade aktuell nicht drin. Das ist für alle, die das eigentlich jetzt vorhatten, bitter, aber nun mal nicht zu ändern. Für manche Hochschulsysteme allerdings wird es akut zu einem existenziellen Problem. Warum? Weil die internationalen Studierenden Geld mitbringen. In Deutschland sind die Hochschulen ja überwiegend aus öffentlicher Hand finanziert, deswegen gibt es dort akut keine Einbrüche, was sich natürlich ändern kann. In Australien ist es anders. Das Land ist hochattraktiv für ausländische Studierende. Jetzt fallen deren ziemlich hohe Studiengebühren weg. Und Corona wirft damit ein Schlaglicht auf ein eigentlich völlig unterfinanziertes Bildungssystem. Aus Sydney berichtet Andreas Stummer.
Hallo Bruder, komm. Ich habe some stuff for you.
Essensausgabe an Studenten in Zeiten des Coronavirus, weit weg von der Mensa der Universität Sydney. Mit 2 Tragetaschen unterm Arm wartet Jurastudentin Andrea Vargas aus Kolumbien bei der Tafel im Stadtteil Merrickville auf eine Lebensmittelspende. 6.000 Bedürftige werden jede Woche dort versorgt, Mittel- und Obdachlose. Doch seit die australische Regierung wegen der Corona-Pandemie die Landesgrenzen und die Unis geschlossen hat, stehen auch immer mehr internationale Studenten dort Schlange.
We got fresh vegetables and fruits and grapes. This is something that really make a change.
Eine Plastiktüte voller Obst und Gemüse, Cornflakes, Milch, Brot und Eier. In 2 Tagen will Andrea wiederkommen. Der Kühlschrank ihrer WG ist so leer wie ihr Bankkonto. Für ihre jährlich 6.000 Euro Studiengebühren bekommt sie derzeit nur Online-Kurse. Aber ihre Miete ist jeden Monatsersten fällig. Andrea fühlt sich alleingelassen. Ihrem Mitbewohner, Computerstudent Diego Vero, auch aus Bogotá, geht es genauso. Zurück nach Kolumbien geht nicht. Finanzhilfen gibt es nicht. Jobs sind knapp. Und Geld ist noch knapper.
I just think that we are just number for the country. We are not being keeping in mind as a human.
Wir sind in Australien nur Zahlen, keine Menschen, beschwert sich Andrea. Diego verdient ein wenig als Essenszusteller, nicht mehr als um die 20 Euro für 4-5 Stunden, sagt er. Denn jeder stürze sich auf das bisschen Arbeit, das es gebe.
We have to work like 4 or 5 hours for $30 or $40.
Australien zählt weltweit zu den beliebtesten Ländern für internationale Studenten. So beliebt, dass der Bildungssektor die drittgrößte Einnahmequelle des Landes ist. Doch das war vor der Corona-Krise. Dieses Jahr drohen Australiens Universitäten Verluste in Höhe von 10 Milliarden Euro. Kein Vorlesungsbetrieb, Zehntausende internationale Studenten, die nicht einreisen, Erstsemester, die ihr Studium nicht beginnen können. Für Ian Hickey, Professor an der Universität Sydney, stehen die Zukunft und der gute Ruf der australischen Hochschulen auf dem Spiel.
So I think the immediate challenge for Australia is to provide security, food, housing and support.
Die unmittelbare Herausforderung ist, internationale Studenten zu unterstützen, damit sie sicher wohnen, sich ernähren und sich über Wasser halten können. Aber die Corona-Krise hat auch gezeigt, dass unser Hochschulsystem nicht so funktioniert, wie es sollte. Es ist viel zu abhängig von ausländischen Studenten.
It has become hugely dependent on overseas incomes.
Fast 800.000 internationale Studenten sind an australischen Bildungseinrichtungen eingeschrieben. Ohne die hohen, ständig steigenden Gebühren, die sie bezahlen, würden selbst die größten Universitäten im Land finanziell nicht überleben. Den Studenten selbst bleibt oft keine andere Wahl, als unterbezahlte Jobs anzunehmen, um ihren Studienplatz nicht zu gefährden. Und die Unis sehen weg.
It's a big con, isn't it? And this exploitation of students on visas has been going on for a long, long time.
Internationale Studenten werden in Australien schon lange ausgebeutet, glaubt die Wirtschaftsjournalistin Adele Ferguson. Sie arbeiten länger als erlaubt ist, verletzen dadurch ihre Visumsbestimmungen und sind erpressbar. Wer hier ist, um zu arbeiten, nicht um zu studieren, der sollte erst gar nicht einreisen dürfen.
If people aren't here to study, you know, they shouldn't be allowed in.
Dozenten sind auf Kurzarbeit oder beurlaubt, Fördermittel sind eingefroren, Forschungsprojekte auf Eis gelegt, verschoben oder abgesagt. Australiens Universitäten fürchten um ihre Existenz. Einige wollen jetzt internationale Studenten, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, mit Sondergenehmigungen aus dem Ausland einfliegen lassen. Ohne mehr staatliche Förderung aber, so scheint es, droht der höhere Bildungsweg in Australien für viele zur Sackgasse zu werden.
Und das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt's gleich die Nachrichten. Dann wie immer Corso, Kunst und Pop heute mit Bernd Lechler am Mikrofon und unter anderem zum Streit über das abgelehnte Verbot eines Konzerts von Xavier Naidoo. Für Campus und Karriere war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.